Tech, KI und Schmetterlinge. Ein Podcast von Sascha Lobo in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tech, KI und Schmetterlinge. Dem Podcast von mir, Sascha Lobo, in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits, dem deutschen Technologieanbieter für digitale Souveränität in Europa. Der Podcast heute handelt von einem Thema, das im Prinzip seit Februar 2025 in meinem Kopf herumspukt und eben nicht nur in meinem Kopf. Deswegen machen wir dazu einen Deep Dive und tauchen tiefer ein in Vibe Coding und Vibe Working. Wenn also die KI einfach das tut, was man ihr sagt. Warum habe ich gerade davon gesprochen, dass das seit Februar 2025 in den Köpfen rumspukt? Das liegt daran, dass im Februar 2025 Andrej Karpathy, eine KI-Legende, ein ganz früher Mitarbeiter von OpenAI, einer der Wissenschaftler, auf die die Welt hört, einen Begriff erfunden hat. Um genau zu sein, hat er auf X veröffentlicht: "There's a new kind of coding I call vibe coding." Diese neue Art zu programmieren gibt es schon, als Andrej Karpathy das twittert, und zwar schon eine ganze Weile. Aber plötzlich hat die Branche einen eigenen Begriff dafür. Was ist Vibe Coding? Er erklärt das auch. Vibe Coding bedeutet, dass man Software entwickelt mit der Programmiersprache menschliche Sprache. Will sagen, man redet mit einer künstlichen Intelligenz und aus den Dingen, die man sagt, in ganz normaler menschlicher Sprache, entwickelt sich Software. Dieses Vibe-Coding als Prinzip geht letztlich darauf zurück, dass künstliche Intelligenz menschliche Sprache mehr oder weniger verstehen kann. Und in diesem mehr oder weniger ist schon ein ganzes sowohl großartiges Chancen- wie auch Problemfeld verborgen, über das ich definitiv noch näher sprechen werde. Aber erstmal geht dieser Tweet von Andrej Karpathy viral. Die Branche hat diesen Begriff für das, was schon länger passiert, und mehr noch, eine Kulturtechnologie wird plötzlich sichtbar. Und um zu verstehen, was mit Kulturtechnologie gemeint ist, müssen wir ein wenig ausholen und uns anschauen, wie die Geschichte der Programmierung funktioniert. Wir schreiben das Jahr 1843. Es gibt noch gar keine Computer. Es ist also eigentlich völlig unmöglich, dass jemand anfängt, Software zu schreiben. Und trotzdem tut Ada Lovelace genau das. Noch bevor richtige programmierbare Maschinen existieren, überlegt sie, ob man nicht eine Form von sprachlicher Algorithmenfolge etablieren könne. Also eine Form von Datenverarbeitung, die auf einer theoretischen Maschine basiert. Ada Lovelace ist eigentlich die Erfindung der Programmierung, ohne dass eine entsprechende Maschine dafür bestanden hätte. Das macht nicht nur ihre Leistung geradezu genial, es offenbart auch eine für viele Laien überraschende Sichtweise auf Programmierung. Nämlich, dass sie viel weniger zu tun hat mit Maschinen und viel mehr mit einem Grundverständnis von der Art und Weise, wie Daten verarbeitet werden. Programmierung ist schon sehr lange etwas, was gerade Leute, die sich damit weniger beschäftigen, häufig für eine Abfolge von irgendwelchen spitzen Klammern halten. Und das ist so in der Draufsicht gar nicht ganz falsch. Die Essenz aber ist eigentlich ein Gedankengang von Logik, ein Gedankengang von Struktur und ein Gedankengang, der darauf fußt, von Datenverarbeitung. Mit welchen Daten muss zu welchem Zeitpunkt, in welchem Fall was getan werden und das auch noch in der richtigen Reihenfolge, um dann was zu bekommen. Programmierung ist also viel weiter abgelöst von Computern, als die meisten Menschen glauben. Und in gewisser Weise bedeutet Vibe Coding deswegen, dass Programmierung zum Ursprung zurückkehrt. Nämlich, dass man nachvollziehbar und logisch das adressieren kann in einer ganzen Reihe von Anweisungen, die am Ende ein sinnvolles Ergebnis ergeben. Ganz am Anfang, als Programmierung dann auch die entsprechenden Maschinen hatte, irgendwo zwischen Lochkarten und einzelnen Eingabezeilen, waren Computer immer noch sehr binäre Wesen. Man konnte mit 0 und 1 mit ihnen kommunizieren. Die Lochkarte zum Beispiel war eine Art Hilfsübersetzung genau dafür. Aber 1956 gab es einen entscheidenden Einschnitt. Fortran erscheint. Die eigentlich erste große Programmiersprache. Übrigens auch deswegen interessant, weil sie vor den ersten flächendeckend verwendbaren Monitoren entwickelt worden ist. Fortran bedeutet, dass man künftig nicht mehr in Nullen und Einsen denken musste, sondern angefangen hat, auf die Metaebene zu gehen. dass die Art, wie man Daten verarbeitet, plötzlich auch eine Art Metaphorik bekommt. Das, was für viele Menschen völlig unverständlich an Programmiersprachen ist, dass man da irgendwelche merkwürdigen Zahlen hat, irgendwelche Begriffe, die im Englischsprachigen nur so halb dechiffrierbar sind, das war eigentlich schon eine dramatische Vereinfachung in Richtung Mensch. Die ist eben noch immer mit einem sehr großen Wissen verbunden, damit man sie überhaupt nutzen kann. Aber seit 1956 gibt es eine Vielzahl von weiteren Vereinfachungen. Bis heute sind fast 10.000 Programmiersprachen entstanden. Diese grobe Zählung basiert vor allem darauf, dass es Register gibt und Archive gibt, in der Menschen Softwaresprachen aufschreiben und einen Überblick zu behalten, auch wie sie genau funktionieren. Und dann kommt das Jahr 2023. Nur ein paar Wochen zuvor, Ende 2022, war ChatGPT entstanden. Und natürlich, weil das in programmiernahen Zirkeln sofort ein Instant-Hit war, haben die Menschen versucht herauszufinden, wie man mit ChatGPT programmieren kann. Ich habe das selber auch getan und habe Anfang 2023 ein WordPress-Plugin mithilfe von ChatGPT geschrieben. Das hat überraschend gut funktioniert. Ich habe es getestet und im Groben und Ganzen war dieses Plugin für die Blogging-Software WordPress, wo man also eigene Seiten ins Netz stellen kann, vor allem darauf fokussiert, Bilder spiegelverkehrt zu machen und dann wieder ins Blog einzubauen. Das hat, wie gesagt, einigermaßen gut funktioniert mit leichten Sollbruchstellen und einem Fehler, den ich irgendwann nicht mehr gefunden habe, weil, das muss ich dazu sagen, ich gar nicht programmieren kann. Aber in der Folge ist vollkommen klar, dass wenn KI Sprache versteht, dann gibt es eine Verbindung zu Software. Und diese Verbindung hat eben den Namen Vibe Coding bekommen. Noch 2023 ist der GitHub Copilot entstanden. GitHub als eine Plattform, auf der man Softwareversionen veröffentlichen kann. Und zwar so, dass andere dazu auch Stellung nehmen können und sie sich schnell verbreiten. GitHub Copilot war am Anfang wie viele Vibe-Coding-Ansätze eher belächelt. Gerade ernsthaftere Programmierer konnten sich damit zunächst nur hilfsweise anfreunden. GitHub Copilot ist trotzdem eine Art Instant-Hit und erreicht 1 Million zahlende Nutzer in vergleichsweise kurzer Zeit. Die KI korrigiert und schreibt mit. Will sagen, die KI kann immer schauen, ob das, was ich jetzt gerade schreiben möchte, eigentlich schon irgendwo existiert und füllt dann als Vorschlag aus, was andere bereits geschrieben und vielleicht sogar getestet haben. Die Grenzen zu Vibe-Coding und einer, sagen wir mal, assistierten Software-Development-Form sind natürlich fließend. Und dann kommt Cursor, was einen Schritt weitergeht. Heute unter cursor.com gehört es zu den wichtigsten Plattformen, wo Softwareentwicklungsprofis von KI sich unterstützen lassen oder eben anfangen können, in menschlicher Sprache auf vergleichsweise informierte Art und Weise zu programmieren. 2025 dann kommt ein weiterer Durchbruch. Ein paar Startups, die schon vorher bestanden haben, erleben einen regelrechten Boom. Zum Beispiel Windsurf, zum Beispiel Lovable, zum Beispiel Replit. Da muss man im Prinzip gar keinen Code mehr schreiben, sondern nur noch eine Software oder noch viel einfacher eine Funktion beschreiben. 180 Jahre Softwareentwicklung und plötzlich geht es in Lichtgeschwindigkeit. Das europäische Vorzeigestartup Lovable, da kann man selber einfach mal ausprobieren. Man muss sich nur anmelden. Es kostet noch nicht mal was in der Basisfunktion. Wie eigentlich eine App aussehen würde mit einer einfachen To-Do-Liste, die folgende drei Funktionen in den Vordergrund hat. Und zack, ist diese App auch tatsächlich vorhanden. Das kann inzwischen eigentlich jede Person. Und dieses eigentlich hat es aber in sich. Denn wir werden gleich noch darüber sprechen, was für Sollbruchstellen da drin bestehen, aber vor allem natürlich auch, welche Chancen da drin bestehen. Denn das ist interessanterweise die nächste Stufe von Vibe Coding, die man mitberechnen muss. Wenn heute alle Software schreiben können, dann heißt das nicht nur, dass irgendwann ein Überangebot von Software entstehen könnte, sondern dass plötzlich auch ganz andere Fähigkeiten notwendig werden in ganz vielen verschiedenen Jobs. Wir sehen gleichzeitig, dass gesellschaftlich ein wiederkehrendes Muster in der Arbeit zu beobachten ist. Nämlich, dass Veränderungen in der Art und Weise, wie in der Softwareentwicklung gearbeitet wird, früher oder später auch ganz andere Branchen, ganz andere Arbeitsbereiche trifft. Ein simples Beispiel ist die Verschiebung von sehr vielen Arbeitsprozessen in die Cloud. Während ganz am Anfang bei der Softwareentwicklung natürlich in der Cloud gearbeitet wurde, um kollaborativ sinnvoll zusammenarbeiten zu können, war das ganz lange in ganz vielen anderen Bereichen gar nicht denkbar. Und inzwischen ist es selbstverständlich, dass zum Beispiel sowas wie Texte oder Präsentationen natürlich auch in der Cloud geschrieben werden können und deswegen an verschiedenen Teilen gleichzeitig Menschen arbeiten können und es immer nur eine aktuelle Version gibt. Das kommt aus der Softwarelandschaft. Und jetzt sehen wir, wie Vibe Working entsteht. Das bedeutet, dass was bei Vibe Coding angefangen hat, wirksam zu werden, langsam auch auf andere Arbeitsbereiche übergreift. Und gerade weil Vibe Coding und dessen Prinzipien zum Beispiel bei Vibe Working in sehr vielen Bereichen sich weiterentwickeln, müssen wir uns damit beschäftigen. Und zwar ganz egal, was wir von Programmierung halten oder wie nah wir der Programmierung sind. Es gibt ein sehr bekanntes Zitat von Rick Rubin. Rick Rubin ist einer der erfolgreichsten Musikproduzenten aller Zeiten, mehr oder weniger. Und der hat nur Wochen nach der Entstehung des Begriffs Vibe Coding sich da so sehr drin wiedergefunden, obwohl er gar keine Software macht, dass er ein inzwischen ikonisches Zitat gesagt hat. Nämlich, "Tools will come, tools will go. Only the Vibe Coder remains." Und das, was er meint, ist deswegen so interessant, weil seine Arbeitsweise seit sehr langer Zeit komplett abgelöst ist von der Technologie. Es gibt ein Interview von Rick Rubin, und zwar mit Anderson Cooper. Davon gibt es eine so große Zahl an Clips im Netz, die fast allesamt viral gegangen sind, dass es sich lohnt, es auch im Ganzen anzuschauen. Unter 60 Minutes, Anderson Cooper und Rick Rubin als Interview findet man das. Und da beschreibt er nicht nur im Prinzip seine Arbeit, sondern damit auch ein Stück weit die Zukunft von KI in sehr vielen Bereichen. Der kurze Interviewschnipsel von Rick Rubin und Anderson Cooper geht so.
Do you play instruments?
Barely.
Do you know how to work a soundboard?
No. I have no technical ability. And I know nothing about music.
You must know something.
Well, I know what I like and what I don't like. And I'm decisive about what I like and what I don't like.
So what are you being paid for?
The confidence that I have in my taste and my ability to express what I feel has proven helpful for artists.
Dieser kurze Dialog, wo Anderson Cooper fragt, ob er ein Musikinstrument spielt und Rick Rubin verneint, ob er ein Soundboard, also das wichtigste Instrument eigentlich für Produzenten, vor allem für ausführende Produzenten, eine Musik bedienen kann. Da sagt er, er hat gar keine technischen Fähigkeiten. Und als er dann auch noch verneint, irgendwas über Musik zu wissen, fragt Cooper, wofür er denn Geld bekommt, warum er denn so erfolgreich sei. Und da sagt er einen Teil der Antwort, warum wir uns mit Vibe Coding beschäftigen müssen und erst recht mit Vibe Working, wenn also KI so machtvoll wird, dass sie in allen Bereichen das tun kann, was man sagt, ohne dass man selbst die entsprechenden Softwares, die entsprechenden Instrumente beherrschen können muss. Da sagt Rick Rubin nämlich, dass er dafür bezahlt wird, weil er sehr gut entscheiden kann und einen Geschmack hat, der sich als nützlich erwiesen hat und weil er vor allem sehr genau beschreiben kann, was er möchte und was er glaubt, dass erfolgreich sein wird. Der Schlüssel zum Verständnis ist dieses Beschreiben. Denn das wird wahrscheinlich noch lange die Essenz von vielen Arbeitsschritten sein, dass man sehr genau sagen muss, was man eigentlich braucht und die KI das dann umsetzen kann. Wenn wir jetzt also tiefer einsteigen in Vibe Coding, dann ist damit auch automatisch die Frage verbunden, wie wir in Zukunft arbeiten werden. Denn tatsächlich ist dieses Muster, dass in der Softwareentwicklung bestimmte Veränderungen der Arbeit einfach zuerst wirksam werden und sich dann überall woanders hin ausbreiten oder fast überall woanders hin, das hätte schon eine ganze Reihe von schwierigen Folgen, wenn das tatsächlich ungebremst so kommen würde. Unter anderem sehen wir, dass in der Softwareentwicklung die Nachfrage nach Junioren, also nach Leuten, die gerade frisch angefangen haben zu arbeiten, dramatisch abgenommen hat. Die Geister, die ich rief übrigens, was Vibe Coding angeht, die hat Andrew Carpathy für sich selber offenbar auch gefunden. Er hat genau ein Jahr, nachdem er diesen Begriff geprägt hat, das Ende von Vibe Coding angesagt und spricht jetzt lieber von Agentic Engineering, was insofern problematisch ist, als dass es Vibe Coding natürlich immer noch gibt. Er bloß jetzt merkt, dass die Qualität von Software, die zusammengevibe-coded ist, vielleicht nicht immer auf dem Stand ist, die man eigentlich braucht, zum Beispiel was Sicherheit angeht. Und dass er deswegen sagt, naja, eigentlich brauchen wir Agentic Engineering. Wir brauchen etwas, wo Leute, die sich damit auskennen, Code erstellen, den sie zumindest selbst verstehen können. Denn inzwischen sind wir in einer Situation, dass Vibe-gecodete Software zwar fast allgegenwärtig ist, wir werden da gleich noch dazu kommen, dass aber die Leute, die sie herstellen, im Zweifel kaum mehr genau wissen, was sie tun. Auch das hat übrigens für und wider was tief eingebaut ist in das Prinzip Vibe Coding. Aber wir schauen uns mal den Stand an. Wir gucken uns vor allem an, was das gesellschaftlich bedeutet. Und wir schauen einfach, was das Prinzip Vibe Coding in einer ganz, ganz wichtigen Hinsicht bedeutet. Nämlich der Frage, die auch ein bisschen die Leitfrage dieses Podcasts ist. Was bleibt für uns Menschen übrig, wenn KI die Arbeit erledigt? Schauen wir auf den ersten großen Themenblock, nämlich Vibe Coding als Programmieren ohne zu programmieren. Ein Gründer baut an einem Wochenende eine funktionierende App. Kein Entwickler ist mehr benötigt. Es ist kein selbstgeschriebener Code. Er erklärt einfach der KI, was die App tun soll. Die KI macht den Rest. Die App geht live. Er kann praktisch instantan testen, ob seine Idee sinnvoll ist, weiterentwickelt werden muss oder irgendwie am Markt Erfolg haben kann. Bis zu einem bestimmten Punkt demokratisiert Vibe Coding die Softwareentwicklung. Und das ist eigentlich ziemlich gut. Wir haben in der Vergangenheit häufiger gesehen, dass die digitale Vernetzung, das Internet dazu geführt hat, dass bestimmte Fähigkeiten demokratisiert werden können. Das simpelste Beispiel ist so etwas wie Bildung. Das Internet, wenn Menschen es ausreichend frei benutzen können, sowohl was die Fähigkeiten wie auch was die Möglichkeiten angeht, demokratisiert einen guten Teil des Wissens. Natürlich hat das auch negative Folgen, aber zunächst ist dieser gigantische Wissensschatz, der mit dem Internet frei geworden ist, Stichwort Wikipedia, etwas Positives. Etwas Positives auch deswegen, weil Niedrigschwelligkeit ein wichtiger Wert ist. Das Vibe Coding als Demokratisierung der Softwareentwicklung greift also in einen neuen Bereich hinein, wo Menschen aus einer Idee heraus eine App entwickeln können, ohne erst einen ganzen kostenaufwendigen Apparat bereitstellen zu müssen. Und gleichzeitig haben wir da auch schwierige Folgen. Und die erste und vielleicht mit wichtigste, zumindest im Moment, ist, dass der Beruf des Softwareentwicklers, der Softwareentwicklerin in gewisser Weise destabilisiert wird. Diese Destabilisierung, die hängt auch damit zusammen, dass spürbar und messbar die Nachfrage nach Junior-SoftwareentwicklerInnen zurückgegangen ist. Das bedeutet, dass in sehr vielen Abteilungen, die für Softwareentwicklung zuständig sind, überall auf der Welt, das, was früher junge Menschen gemacht haben, plötzlich durch die KI erledigt werden kann. Das haben wir ja ein bisschen im Rückgriff auf das Zitat von Rick Rubin auch erkennen können. Das, was er beschrieben hat, wofür er Geld kriegt, das, was wir vermuten, was in Zukunft auch immer noch Menschen tun sollten, das hat sehr viel mit einer bestimmten Form von Erfahrung zu tun, sehr viel mit einer gewissen Form von Kuratierungsfähigkeit, die man erst über die Zeit entwickelt. Zu erkennen, was gut ist und was nicht so gut ist, ein paar Hintergründe zu wissen, das einordnen zu können, das ist eben selten etwas, was junge Menschen am Anfang ihrer Berufslaufbahn richtig tun können. Genau deswegen ist es ja so besorgniserregend, wenn wir einen regelrechten Absturz haben der Nachfrage von jungen Softwareentwicklerinnen. Denn das mag eine Zeit lang gut gehen, nicht so sehr für diejenigen, die gerade angefangen haben, entwickeln zu wollen, aber zumindest für die Unternehmen. Und irgendwann gibt es einfach nicht mehr ausreichend viele Leute, die sich damit auskennen. Das kann nicht nur für die Softwareentwicklung zu Problemen werden, sondern auch insgesamt an anderen Stellen große Probleme nach sich ziehen. Schauen wir uns zum Beispiel mal an, was Vibe Coding mit der App-Economy getan hat. Im letzten Jahr, 2025, hat Apples App Store 557.000 neue Apps eingereicht bekommen. Das ist ein Viertel mehr als 2024. Und dieser große Sprung ist sehr eindeutig Vibe Coding zu verdanken. Denn es gilt als offenes Geheimnis, dass wir inzwischen eine Vielzahl von ganz schlicht KI-generierten Apps haben, die eingereicht werden können, ohne dass die Leute, die diese Apps gebaut haben, genau wissen, was sie da tun. Sie verlassen sich zu 100% auf künstliche Intelligenz und die entsprechenden Chatbots. Und da haben wir alle mitbekommen, dass KI natürlich Fehler machen kann, egal wie oft man das checkt. Ein Problem zum Beispiel ist, dass die Wartezeit, bis man eine App durch den App Store bekommen hat, durch die Qualitätsprüfung dort, sich offenbar dramatisch erhöht hat. Früher hatte Apple das Versprechen, dass sie zwischen 24 und 48 Stunden brauchen, um eine App zu prüfen. Und das ist auch ziemlich entscheidend dafür, wie lange kann man an einer App noch arbeiten, bevor man sie einreicht, dass sie dann am Ende veröffentlicht wird. Inzwischen gibt es Berichte in verschiedenen Foren, dass die Wartezeit für eine iOS-App 14 bis zu sogar 45 Tage betragen kann. Das bedeutet, dieses Waiting for Review, wir müssen noch prüfen, was mit der App so los ist, bevor es veröffentlicht werden kann, hat sich stark vergrößert. Ganz klassische Entwickler leiden darunter, dass es eine Vielzahl von dahingerotzten KI-Apps gibt. Und natürlich bedeutet das nicht nur, dass die Qualität im Durchschnitt sinkt, sondern dass gleichzeitig auch die Konkurrenz immer größer wird. Und wenn man eine, zwei, drei oder vier Apps ausprobiert und immer nur Fehlschläge hat, dann fängt man vielleicht gar nicht erst an, weitere Apps auszuprobieren. Im Gegenteil, wir haben sowieso schon eine große Schwierigkeit, was die sogenannte Discoverability angeht. Was bedeutet das? Wie entdecken Menschen neue Apps? Im App Store ist zum Beispiel ziemlich wichtig, was für Apps vorgeschlagen werden, wenn man nach einem bestimmten Stichwort sucht. Allerdings ist die Ergebnisliste eben nicht beliebig. Wenn es zwei Apps gibt, dann probieren die Leute die aus oder gucken da mal so rein. Und wenn es 200 Apps gibt, dann ist ziemlich klar, die ersten zwei, drei werden beachtet, die danach gar nicht mehr. Ungefähr das, was wir bei Google-Ergebnissen auch schon lange gesehen haben. Wenn jetzt aber Leute sich darauf spezialisieren, eher hoch gerankt zu werden, das sogar zum Teil in bestimmten Bereichen manipulierbar erscheinen könnte, dann haben wir ein echtes Problem. Und dieses echte Problem hat bereits ein Echo gefunden, wenn man sich die Daten zu den Apps anguckt. Es gibt einen sehr verbreiteten Report, der jedes Jahr rauskommt, der sich auf die App-Economy bezieht. Sensor Tower's State of Mobile nämlich. Und der 2026er Report, der hat mal zusammengefasst, wie die App-Economy im Moment aufgestellt ist, nämlich welche Apps wie viel Geld verdienen, also wie erfolgreich sind. Die Top 1% der Apps haben 2025 im gesamten Jahr über 92% aller Einnahmen generiert. Will sagen, die obersten 1% der Apps haben 154 Milliarden Dollar erlöst und die 99% der Apps, die danach kommen, haben alle zusammengenommen nur 13,1 Milliarden Dollar erlösen können. Das bedeutet, wir haben immer mehr und immer mehr und immer mehr Angebot. Die Nachfrage aber folgt dem gar nicht. Und plötzlich haben wir das, was wir unter AI-Slop kennen, also dieser große Content-Müll, den KI generiert und den man im Internet inzwischen überall sieht, in sozialen Medien zum guten Teil auch. Das haben wir sogar auch in der Softwareentwicklung. Okay, stellt euch mal vor, Europa wäre digital wirklich unabhängig. Also nicht nur so als Buzzword, sondern eigene Infrastruktur, eigene Datenräume, eigene Kontrolle darüber, was mit unseren digitalen Systemen passiert. Darüber sprechen wir ja auch häufig hier im Podcast, digitale Souveränität. Und das klingt erstmal groß, das ist auch ein großes Ziel. Im Kern ist das aber eine ziemlich praktische Frage. Und zwar, wie schaffen wir es, technologisch so aufgestellt zu sein, dass wir selbst entscheiden können, was passiert, dass wir nicht erpressbar sind. In einer Welt, wo so viel über Cloud, über Vernetzung, über Daten, über Plattformen läuft, geht es da eben nicht mehr nur um Technik, sondern eigentlich auch um ökonomische Handlungsfähigkeit, sogar nationale Handlungsfähigkeit. Und genau dann wird plötzlich das Thema ziemlich konkret. Zum Beispiel auf dem CloudX Summit bei Stackit. Der findet am 17. September 2026 in Wiesbaden statt und bringt genau die Leute zusammen, die sich mit diesen Fragen beschäftigen. IT-Entscheider, Cloud-Enthusiasten, Menschen aus Wirtschaft und Politik, all diejenigen, die am Ende digitale Souveränität faktisch auch umsetzen müssen. Der Leitgedanke dahinter ist ziemlich klar, um es Englisch auszudrücken, The Sovereign Cloud, Backbone for Europe's Digital Independence. Die früher oder später, je machtvoller digitale Instrumente werden, eben auch die gesamte Unabhängigkeit bedeuten kann. Die Idee, wenn wir in Europa souverän sein wollen, brauchen wir Infrastruktur, die das möglich macht. Das ist nicht nur theoretisch, wir brauchen funktionierende Lösungen. Welche gibt es da? Wie setzen Unternehmen das heute schon um? Und wie kann sich daraus ein echter Wettbewerbsvorteil ergeben? Das dazu passende Motto: Experience, Exchange, Explore. Und ihr ahnt schon so ein bisschen, wenn es sich um den CloudX Summit bei Stackit handelt, dann fangen diese Worte natürlich auch mit X am Anfang an. Experience, Exchange, Explore. Aber dahinter steckt eine wirklich wichtige Entwicklung. Deswegen ist der CloudX Summit auch ganz bewusst so angelegt, dass man nicht nur zuhört, sondern aktiv teilnehmen kann. Das Meetup startet am 16. September und auch am Eventtag 17. September gibt es eine ganze Reihe von weiteren Networking-Formaten. Alle Infos dazu findet ihr unter cloudxsummit.stackit.com/lobo. CloudX Summit zusammengeschrieben.stackit.com. tech.com/lobo. Ich hoffe, wir sehen uns da und jetzt zurück zum Podcast. Aber wenn das passiert, dass also Softwareentwicklung mit Hilfe von künstlicher Intelligenz in der Masse, in der Breite stattfindet und das mit Fehlern, weil die Leute, die das tun, gar nicht merken, wenn sie noch die allergrößte Sicherheitslücke mitveröffentlichen würden und weil KI halt immer noch auch in der allerbesten Qualität Fehler machen kann. Wenn das also passiert, dann ist Vibe Coding zunächst natürlich auch ein extremes Sicherheitsrisiko. Und darüber müssen wir sprechen, denn ich bin zwar großer Fan von Vibe Coding, ich bin aber auch großer Fan davon, dass Software einigermaßen sicher ist und zumindest die Grundanforderungen an Sicherheit mit berücksichtigt. Das Sicherheitsforschungsteam der Softwareplattform Escape Tech hat im Oktober 2025 mal über 5600 öffentlich zugängliche, per Vibe Coding entstandene Apps getestet. Sie haben über 2000 wirklich gravierende Sicherheitslücken gefunden. Darunter über 400 öffentlich zugängliche Secrets. Unter Secrets versteht man das, was in der Softwareentwicklung wirklich absolut geheim bleiben muss, wie zum Beispiel die Zugangsdaten zu einem bestimmten Account. Sie haben in 175 Fällen höchstpersönliche Daten wie Krankenakten, IBANs oder Telefonnummern gefunden. Eine Vielzahl von weiteren Erkenntnissen deutet darauf hin, dass die per Vibe Coding entstandenen Apps überhaupt gar nicht nach Sicherheitskriterien gecheckt worden sind. Das bedeutet, wenn eine von diesen Apps, die getestet worden sind, plötzlich sehr erfolgreich ist, weil sie eine interessante Leistung verspricht, kann sie das im Zweifel, was Sicherheit angeht, gar nicht halten. In einer anderen Untersuchung haben Forschende der New York University sich mal angeschaut, wie häufig KI-generierter Code fehlerhaft ist. Und wenn man das auf Herz und Nieren prüft, durch und mit KI, dann ist trotzdem noch zwischen 40% und 60% des Codes, der erstellt wird, fehlerhaft. Und diese Fehlerhaftigkeit, da kann man sich nicht darauf zurückziehen, dass, wenn man es ganz, ganz, ganz genau nimmt, eigentlich jeder Code fehlerhaft ist. Nein, wir reden ja davon, dass ein ganz wesentliches Element bisher ganz offenbar fehlt. Nämlich, dass wenn Leute diese neue Kulturtechnologie Vibe Coding betreiben, dass sie dann zwar ein Instrument an der Hand haben, um Software herzustellen, dass aber ein ganz wesentliches anderes Instrument fehlt. Nämlich die Feedbackschleife, die Rückkopplung in Sachen Sicherheit richtig hinzubekommen. In den meisten Fällen dürften sie die Fehler oder die Sicherheitslecks überhaupt nicht erkennen. Und das bedeutet, dass wir mit Vibe Coding ziemlich häufig den zweiten Schritt vor dem ersten gegangen sind. Nun muss ich aber dazu sagen, ich habe es schon mal betont an anderer Stelle, dass ich großer Fan von Vibe Coding bin. Die Frage ist natürlich, warum? Wenn es in sehr vielen Fällen ein Sicherheitsrisiko ist. Ich möchte dazu eine Anekdote erzählen aus einem meiner liebsten Bücher. Und zwar Verschwende deine Jugend von Jürgen Teipel. Das bezieht sich auf die ersten Jahre des Punk in Deutschland, Ende der 70er Jahre. Verschwende deine Jugend ist sehr empfehlenswert und ein Doku-Roman. Jürgen Teipel hat nämlich die wesentlichen Protagonisten des Punk in Deutschland Ende der 70er Jahre und Anfang der 80er Jahre interviewt. Und hat diese vielen Interviews so zusammengeschnitten, dass sich eine richtige Geschichte fast von selbst erzählt. Und nicht nur, dass die Art und Weise sehr großartig ist, es gibt ganz viele kleine Schätze darin, die für mich auch persönlich eine große Relevanz entwickelt haben. Ich sympathiere ein wenig mit Punk hier und da. Die Parallele, die in diesem Buch vorkommt zum Vibe Coding. Und ich glaube nicht, dass das Zufall ist, dass mit Rick Rubin jemand aus dem Bereich Musik mit Vibe Coding so viel anfangen konnte und dass die Person, die das gesagt hat, eben auch aus dem Bereich Musik kommt. Die Parallele, die ergibt sich aus einem kurzen Kommentar von Xao Sefcek. Xao Sefcek war ein österreichischer Musiker, der ist leider gestorben vor einigen Jahren. Und der hat, wie gesagt, den Punk in Deutschland sehr intensiv mitgeprägt. Er war später auch Autor und vor allem auch Drehbuchautor für den Tatort. Xao Sefcek hat erzählt, wie er zum Punk gekommen ist. Nämlich, dass er vor der Bühne stand bei einem Konzert mit irgendwelchen Leuten, die da Gitarre gespielt haben und gesungen haben. Und er leicht angetrunken vor der Bühne gesagt hat, das kann ich auch. Dass er also nicht gesehen hat und nicht sehen wollte, was für Fähigkeiten und Fertigkeiten da auf der Bühne notwendig waren, sondern dass er dachte, so ein bisschen singen, so ein bisschen Gitarre spielen, das kann ich doch auch. Und diese Grundhaltung, das kann ich auch, die ist nicht nur eingebrannt im Punk, sondern die bezieht sich eben auch auf die Demokratisierung von Fähigkeiten durch die digitale Welt. Diese Haltung, das kann ich auch, ist genau das, was bei Vibe Coding einen großen Vorteil darstellt. Und ich glaube, dass wir natürlich im Moment in einer Phase des, sagen wir mal, Sicherheitsproblemfeldes unterwegs sind, was Vibe Coding angeht. Ich glaube aber auch, dass man das früher oder später in den Griff kriegen kann, einerseits, und dass andererseits dann diese große Fülle an Möglichkeiten durch Vibe Coding noch viel klarer am Horizont dasteht und noch viel deutlicher im Alltag wird. Interessanterweise ist das, was Vibe Coding eigentlich bedeutet, ja nicht nur schon länger in der Debatte, sondern auch ein wiederkehrender Streitpunkt zwischen Leuten, die sich wirklich im Bereich KI und Arbeit auskennen. Es gibt also auch gerade unter Fachleuten eine gewisse Uneinigkeit, was die Folgen von KI für Programmierung und eben auch für Vibe Coding bedeuten. Das, was ich hervorheben möchte, sind zwei Zitate von zwei absoluten Großprofiteuren von künstlicher Intelligenz. Der erste ist Bill Gates, Microsoft-Gründer, nach wie vor auch großer Anteilseigner von Microsoft. Und Microsoft ist eine der Firmen, die am intensivsten von KI profitiert haben. Aber der hat prognostiziert, dass es nach der großen KI-Welle, nach dieser großen KI-Transformation eigentlich nur noch drei Jobs geben wird. Und zwar Biologen, Energiefachleute und Softwareentwickler. Völlig abgesehen davon, dass ich gerne wissen würde, was er im Zweifel macht, wenn er eine Krankenschwester braucht oder eine Kindergärtnerin, aber das nur nebenbei, ist ein Punkt in diesem Statement besonders erwähnenswert, nämlich Softwareentwickler. Denn es gibt auf der anderen Seite eine ganze Reihe von Leuten, die sagen, nee, der Beruf des Softwareentwicklers ist gar kein Beruf, den es noch lange geben wird. Und wenn wir uns die Zahlen anschauen, gerade was junge Menschen angeht, dann ist ein regelrechter Absturz des Bedarfs an jungen SoftwareentwicklerInnen in den USA zu verzeichnen und an anderen Stellen auch. Das deutet ja eher darauf hin, dass das Gegenteil der Fall sein könnte. In der anderen Schule, dass KI Softwareentwicklung praktisch obsolet macht, da ist prominenterweise zum Beispiel Jensen Huang, der CEO von Nvidia. Der hat schon auf dem World Government Summit 2024 etwas sehr Bekanntes gesagt zu der Zukunft von Softwareentwicklung. Hören wir uns das mal direkt an.
I'm going to say something and it's going to sound completely opposite of what people feel. You probably recall over the course of the last 10 years, 15 years, almost everybody who sits on a stage like this would tell you it is vital that your children learn computer science. Everybody should learn how to program. And in fact, it's almost exactly the opposite. It is our job to create computing technology such that nobody has to program. And that the programming language, it's human. Everybody in the world is now a programmer. This is the miracle. This is the miracle of artificial intelligence. For the very first time, we have closed the gap. The technology divide has been completely closed.
Jensen Huang sagt also das Gegenteil von Bill Gates. Während Bill Gates Softwareentwicklung als die große Zukunft, eine von drei überhaupt nur möglichen Zukünften sieht, glaubt Jensen Huang, dass es Softwareentwickler nicht mehr gibt, weil alle Menschen zu SoftwareentwicklerInnen werden. Schon 2024 beschreibt Jensen Huang also eine Zukunft, wo Vibe Coding im Prinzip zu jedem einzelnen Berufsbild gehört. Wo vollkommen klar ist, dass wir ganz offensichtlich nicht nur Software benutzen müssen, wie in den meisten Büroberufen heute, sondern sogar einen Teil der Software zumindest erstellen müssen, damit sie den Ansprüchen, die wir an den Job haben, in Zukunft überhaupt gerecht werden kann. Ich persönlich übrigens glaube, dass Bill Gates und Jensen Huang beide nicht recht haben und dass beide aber etwas beschreiben, was sich vielleicht sogar vereinen lässt. Softwareentwicklung wurde übrigens schon häufiger totgesagt. In den allermeisten Fällen kam es bisher relativ gegenteilig. Und auch wenn wir jetzt sehen, dass vor allem junge Softwareentwickler nicht mehr so dringend gebraucht werden, heißt es ja nicht automatisch, dass wir jetzt gar keine Softwareentwicklerinnen mehr brauchen. Es deutet viel darauf hin, dass Softwareentwicklung sich verschiebt. Und zwar gerade auch durch KI im Guten wie im Schlechten. KI muss zum Beispiel trainiert werden mit Daten. Dafür muss man Daten nicht nur aufbereiten, sondern auch auswählen. Und es hilft in der Regel sehr, wenn die Menschen, die das tun, sich so ein bisschen auskennen mit der Art und Weise, wie KI trainiert. Es gibt also Leute, die als These haben, dass Softwareentwicklung in Richtung KI-Datentraining sich verschiebt. Und schon heute ist es bei vielen KI-Modellen so, dass man die Stärken von Anfang an sehr gut einschätzen können muss in einem Projekt, weil man sonst mitten im Projekt, mittendrin feststellt, dass die KI vielleicht doch nicht so gut dafür geeignet war und man eine andere hätte verwenden sollen. Eine tiefe Sachkenntnis also, die brauchen wir auch weiterhin in der Verwendung von KI, in der Programmierung von KI und im Training der KI. Und das deutet für mich darauf hin, dass eher Bill Gates recht hat als Jensen Huang. Wenn es auch aus meiner Sicht eine starke Verschiebung der Tätigkeiten in der Softwareentwicklung geben wird. Schauen wir uns den zweiten großen Themenblock an, nämlich Vibe Working, wenn also die KI-Logik alle Berufe erfasst. Und schauen wir uns an, was das schon in ganz kurzer Zeit im Marketing bedeuten könnte. Marketing deswegen, weil auch Marketing relativ früh erfasst wird von den Veränderungen, was Arbeit angeht. Softwareentwicklung mit als erstes und irgendwann, kurze Zeit später, kommt Marketing. Wie nah Software und Plattformen und Marketing sich stehen, das erkennt man eben auch an den Marktzahlen. Google und Meta, allein diese beiden Firmen, machen inzwischen über 50% des digitalen Werbemarkts aus. Und weil der Werbemarkt insgesamt zu 70% digital ist, können wir davon ausgehen, dass ein Drittel des gesamten Werbegelds des Planeten an Google oder Meta, also Instagram und Facebook, geht. Diese Größenordnung zeigt, warum Marketing oft so nah an Softwareentwicklung ist und warum Marketing in seinen Grundfesten als Arbeitsinstrument der Software folgt. Wenn also die KI-Logik auf den Beruf des Marketeers übergreift, dann ist das ein Grund, sich mit Vibe Working zu beschäftigen, wenn man im Marketingbereich ist. Und hier erkennen wir, dass es bereits erste Ansätze gibt, wie Vibe Working im Marketing funktioniert. Wir erkennen das zum Beispiel daran, dass einer der ersten großen Käufe, was KI-Agenten angeht, Manus war, Manus geschrieben. Manus wurde Ende 2025 aufgekauft von Mark Zuckerberg, also von Meta. Manus, über die wir hier auch im Podcast schon gesprochen haben, versuchen bestimmte Arbeitsschritte zu automatisieren und so KI-Arbeitsprozesse und Arbeitsschritte machen zu lassen. Agenten aber muss man in gewisser Weise selbst programmieren. Das ist zwar nicht ganz identisch mit Vibe Coding, weil es selten eine 1:1 Übersetzung von Softwareschreiben ist, aber die Art und Weise, wie man mit Agenten, mit KI-Agenten umgeht, kommt in vielen Fällen dem Vibe Coding vergleichsweise nah. Man braucht ein Ziel vor Augen, man muss sagen, was man will und man muss den KI-Agenten so auf die Spur schicken, dass man am Ende ein sinnvolles Ergebnis bekommt. Das ist nicht weit von Programmierung entfernt. Der Grund, warum Mark Zuckerberg Manus gekauft hat, der ist auch relativ klar. Denn inzwischen wissen wir, was Mark Zuckerberg meinte, als er im Mai 2025 gesagt hat, dass er plant, im Prinzip durch künstliche Intelligenz sämtliche Kreativagenturen des Planeten zu ersetzen. Wir haben damals über diese Automatisierung im Marketingbereich auch einen Podcast gemacht. Und inzwischen auch durch diesen Zukauf, was KI-Agenten angeht, bei Meta, lässt sich ziemlich genau sagen, was schon in naher Zukunft geschehen wird. Übrigens nicht nur bei Plattformen wie Instagram, sondern auch bei TikTok. Nämlich, dass man Vibe Working im Marketing auf eine Basis stellen kann der Automatisierung von ganzen Kampagnen. In naher Zukunft habe ich dann eine Plattform wie Instagram oder TikTok und gebe einen simplen Prompt heraus. Ich sage: So, liebe KI von Instagram, ich habe Zielgruppe X und Y und ich habe ein Produkt Z, hier ist übrigens ein Link. Bitte erstelle doch einfach ein kurzes Video, was mein Ziel von möglichst viel Umsatz in meinem Shop am besten erreicht. Und dann schaut sich die KI erst einmal an, was in diesem Bereich für Konkurrenzwerbungen schon stattgefunden haben. Wo also sind die erfolgreichsten Kampagnen für ein ähnliches Produkt irgendwo auf der Welt zu finden? Auf Basis der Konkurrenzdaten und des Produkts selbst wird dann zunächst eine Strategie und dann ein Briefing. Und dieses Briefing wird übersetzt in einen Videoclip, der eben heute das Maß von Werbung im Netz ist und speziell in sozialen Medien wie Instagram. Aber eben nicht nur ein Werbeclip, sondern 1000 Stück. Und diese 1000 Stück werden dann in Mikrofokusgruppen abgetestet, sodass man relativ schnell rausfindet, worauf reagieren die Leute? Was hat denn zum Beispiel das Potenzial, viral zu gehen? Und 3 Tage später kommt die KI zurück und sagt, das hier sind die beiden Clips, die in den beiden Zielgruppen am besten performt hat. Jetzt musst du einfach deine Kreditkartendaten abgeben und auf den Knopf drücken und dann werden dir neue Kundinnen und Kunden in Hülle und Fülle in deinen Shop gespült. Und ich habe die Automatisierung von einer völlig neu einzurichteten, prozessualen, quasi algorithmischen Annäherung an eine Marketingkampagne. Und das ist eben nicht nur im Bereich Marketing so. Wir reden hier, wenn Vibe Coding sich auf Vibe Working bezieht, dass Instrumente und Ansätze immer wieder neu zusammengebaut werden. Dass bestimmte Standards nicht mehr da sind, sondern man hochspezifische Abläufe und Automatisierungen in fast jeden Arbeitsprozess versuchen kann, reinzubekommen. Das wird nicht überall gleich klappen, aber in manchen Bereichen viel eher als in anderen. Wenn wir uns mal die Studienlage anschauen, dann gibt es schon relativ lange sehr gute Erkenntnisse darüber, was dieses Prinzip im Bereich Wissensarbeit zur Folge hat. Eine der frühesten Studien in diesem Bereich, also wie generative künstliche Intelligenz auf Wissensarbeit wirkt, stammt vom MIT zusammen mit Stanford von 2023. Und dabei haben KI-Tools die Produktivität um bis zu 40% gesteigert. Darauf aufbauend haben Institutionen wie zum Beispiel das World Economic Forum versucht herauszufinden, was das konkret für den Jobmarkt bedeutet. Das WEF geht davon aus, dass bis 2027 bis zu 83 Millionen Jobs wegfallen und 69 Millionen neue entstehen. Und nicht nur, dass von denjenigen, die keinen Job bekommen, nicht alle welche sind, die in neuen Jobs reüssieren können, sondern wir haben hier ein Netto von minus 14 Millionen Personen. Gleichzeitig ist unklar, welche Qualifikationen bei dieser Verschiebung in Zukunft relevant werden können. Wenn wir dieser Logik weiter folgen, ergibt sich ein ziemlich interessantes Problem. Eine Art gegenläufige Entwicklung lässt sich nämlich aus der Studienlage und der Realität ableiten. Die beschriebene Studie vom MIT und Stanford von 2023, die danach auch mehrmals in ihren Ergebnissen gestützt worden ist durch andere Studien, die hat nämlich gezeigt, dass bestimmte Leute stärker durch eine KI-Assistenz profitieren als andere. Und diejenigen, die davon stärker profitieren, sind vor allem AnfängerInnen. Und diejenigen, die davon nicht so stark profitieren, sind Leute, die schon lange im Job sind. Das galt damals vor allem für beratend tätige Menschen, es gilt aber inzwischen auch für Leute, die mit Software arbeiten. Um es konkret zu machen, gibt es halt nicht nur Leute, die sagen, Vibe-Coding ist tot, sondern eigentlich sogar das ganze Prinzip, wenn wir das auf die Softwareentwicklung übertragen und dann eben in der Folge auch auf Bereiche wie Vibe Working. Diesbezüglich ist ganz interessant, was Meter herausgefunden hat, meter.org. Das ist eine Institution, die sich insbesondere mit den Risiken von künstlicher Intelligenz beschäftigt. Und die haben jetzt gerade ganz frisch im März 2026 eine Untersuchung veröffentlicht, nach der insbesondere erfahrene Softwareentwickler zwar glauben, dass sie mit KI-Unterstützung 20% schneller seien, dass, wenn man das misst, sie aber in Wahrheit 19% langsamer sein sollen. Nun muss man solche Zahlen mit ein wenig Vorsicht genießen, weil die immer sehr, sehr spezifisch versuchen, bestimmte Entwicklungen zu messen und das nicht immer in allen Dimensionen sinnvoll sein muss. Aber wenn man das überträgt auf die klassische Arbeit, dann ist auch klar, wenn bei Vibe Working eine ähnliche Verschiebung, nämlich dass das Gefühl, man könne viel schneller unterwegs sein, gleichzeitig bedeutet, dass man auf eine Art anders arbeitet, die nicht immer auch an dieses Ziel führt. Denn niemand zweifelt daran, dass man in vielen Bereichen viel schneller arbeiten kann. Aber wenn man dann anfängt, seine Arbeit anders zu organisieren, gerade weil es so leicht ist, dann kann es sein, dass man am Ende diesen Zeitvorteil gar nicht realisieren kann. Wenn das Prinzip Vibe Working und Vibe Coding miteinander verschwimmen, dann heißt das, dass bestimmte Fähigkeiten wichtiger werden. Zum Beispiel, dass man einen gewissen Überblick darüber hat, was in der eigenen Branche, beim eigenen Geschäftsmodell, in der eigenen Abteilung, bei den Arbeitsprozessen wichtig ist und was vielleicht nicht so wichtig ist. Dass man einschätzen können muss, wie man welchen Arbeitsprozess am sinnvollsten automatisieren kann. Und wenn dazu auch noch Software geschrieben werden muss, dann ist das eben so. Die Frage, was sich daraus ergibt, ist einerseits eine Explosion der Möglichkeiten. Weil vollkommen klar ist, dass wenn mir eine Funktion fehlt, wo ich schon immer dachte, das müsste doch eigentlich viel unkomplizierter sein, dann kann ich genau das versuchen, mit wenigen Klicks und ein bisschen dahingeworfenen Prompts selbst zu bauen. Wenn wir uns die Verschmelzung von Vibe Coding und Vibe Working anschauen, dann möchte ich 5 Punkte herausheben, die ich für die größten Änderungen in dieser Sphäre halte. Das erste wäre die radikale Demokratisierung der Produktion. Das ist aus meiner Sicht auch der tiefste Strukturbruch, weil Software bauen oder sowas wie Daten analysieren oder eben auch ein Arbeitsprozess, der nicht mehr so viel mit Software zu tun hat, wofür man aber Software braucht, wie etwa Dokumente aufbereiten oder bestimmte Filme prozessieren oder eben ein Marketingkonzept schreiben. Das alles brauchte relativ lange Ausbildung, man musste relativ genau wissen, was man tut und wie man es tut und damit auch teures Personal. Das bedeutet, dass es nicht gerade niedrigschwellig ist, beziehungsweise war. Denn Vibe Coding und Vibe Working senken diese Hürden auf das Niveau von einer tiefen Sprachkompetenz in diesem Bereich. Wer ein Problem beschreiben kann und erahnt, in welche Richtung die Lösung sein könnte, kann damit beginnen, es zu lösen. Und das gilt eben wegen Vibe Coding nicht mehr nur für Softwareunternehmen, sondern auch in ganz vielen anderen Bereichen. Letztlich beschreibt Vibe Coding den Ansatz, digitale Werkzeuge selbst zu bauen, statt nur die zu benutzen, die man irgendwie zugeteilt hat. Und digitale Werkzeuge zu bauen in einer Welt, wo die meisten Arbeitsprozesse früher oder später einen sehr großen digitalen Anteil haben, kann eine so zentrale Fähigkeit sein, dass diese Demokratisierung der Produktion eigentlich bedeutet, dass wir viel feiner arbeiten können, viel präziser arbeiten können und dadurch einen großen Vorsprung erreichen können. Der zweite wichtige Punkt aus diesem Schnittfeld Vibe Coding, Vibe Working ist die dramatische Kompression vom Idee zum Prototyp. Früher war es so, dass wir mit einer Idee erstmal eine ganze Zeit und sehr viel Geld investieren mussten, um rauszufinden, ob das, was wir uns so denken, funktionieren kann. Und heute ist klar, das lässt sich zusammenstauchen. Und in dem Moment, wo man ein gewisses Publikum hat, um das auch noch abzutesten, ist nicht nur die Zeit, bis das Produkt gebaut ist, fertig oder zumindest der Prototyp, sondern auch die Zeit, bis man so etwas austesten kann. Scheitern wird billiger, experimentieren wird zur Norm. Und das gilt dann eben auch für Vibe Working. Will sagen, wenn wir so schnell, so präzise, so tiefe Konzepte und Instrumente erarbeiten können, dann fangen die Leute an auszuprobieren, was am besten funktioniert. Und das ist strukturell erst einmal positiv. Gleichzeitig, und das ist der dritte große Punkt zwischen Vibe Coding und Vibe Working, haben wir eine Verlagerung der kognitiven Energie auf das Wesentliche. Es ist ja ziemlich eindeutig, und das war auch die Uridee bei Vibe Working, dass man einen Großteil der Zeit, zum Beispiel beim Programmieren, damit verbringt, rauszufinden, ob das, was man sich so gedacht hat, eigentlich auch funktioniert. Je dichter wir rankommen, dass dieses Ausprobieren vergleichsweise preisgünstig und schnell wird, desto eher können wir daran arbeiten, was eigentlich als Konzept, als Idee dahinter steht. Wenn die Umsetzung der Idee kürzer ist, können wir mehr Zeit darin investieren, herauszufinden, was genau eigentlich eine gute Idee ist. Und das gilt eben auch in vielen anderen Bereichen. Nehmen wir ruhig wieder das Marketingbeispiel. Wie viele Kampagnen im Prinzip nur darauf aufgebaut sind, dass irgendjemand dachte, das könnte eine gute Idee sein, wo dann erst sehr viel später deutlich geworden ist, Fokusgruppen hin, Testreihen her, nee, die Idee war vielleicht doch gar nicht so gut, wenn wir das Ziel betrachten, das wir erreichen wollten. Dann sehen wir neu, dass genau in diesem Bereich eine schnelle Abfolge von raushauen und testen vielleicht den zentralen und den wesentlichen Fortschritt ausmachen können. Und das ist nichts anderes, als dass man die Energie vom Durchexerzieren verlagert hin zur Idee. Der vierte Punkt ist gerade für Deutschland und für die digitale Souveränität in Europa ein absolut entscheidender, nämlich die Inklusion von Nicht-Software-Entwicklern in technische Bereiche, wo sie vorher einfach nicht stattfinden können. Was meine ich damit ganz genau? Es gibt eine Vielzahl von Vize-Weltmarktführern in Deutschland, die zwar in ihrem Bereich, sagen wir mal Maschinenbau, wahnsinnig gut sind, die aber gerade was die Softwareentwicklung drumherum angeht, vielleicht nicht die absoluten Experten haben. Inzwischen aber kann man mit einer tiefen Expertise, sagen wir mal im Maschinenbau, eben auch selbst Software schreiben. Das heißt, die Person, die bis jetzt Maschinen gebaut hat, ersonnen hat, erdacht hat, kann inzwischen auch die Programmierung selbst vornehmen. Und das ist ein gigantischer Fortschritt, weil diese Person eben nicht mehr ein umfangreiches Pflichtenheft erstellen muss, was eigentlich alles die Anforderungen sind an die Software, sondern selbst anfängt, aus dieser Hardware eine Software herauszubauen. Die Zyklen, mit denen das passieren kann, sind nicht nur viel schneller, die gegenseitige Feinabstimmung zwischen Hardware und Software im Fall von Maschinenbau kann dazu führen, dass wir sehr viel schneller Innovationen erstellen können. Und das vor allem ohne den gigantischen Apparat einer Herde von 150 SoftwareentwicklerInnen, die man irgendwo eben dann doch braucht, um eine sinnvolle Software zu erstellen. Und das geht eben nicht nur in solchen Bereichen wie Maschinenbau, sondern eigentlich in fast allen Bereichen. Eine Ärztin, die ziemlich genau weiß, welche Daten sie eigentlich für eine Patientenanalyse bräuchte, die aber bisher nicht weder in Excel noch in irgendwelchen anderen Anwendungen gelernt hat, wie man das so aufsetzt, dass sie genau das bekommt, was sie braucht, die kann einfach anfangen, mit menschlicher Sprache selbst digitale Instrumente zu bauen, die sie zum Arbeiten braucht. Ist ganz unabhängig von Programmierern, von Analysten, von irgendwelchen IT-Abteilungen oder von irgendwelchen Leuten, die ihnen sagt, das geht nicht und wenn es geht, kostet 2 Millionen Euro. Diese Abhängigkeit, die wir bisher haben von IT-Abteilungen, die reduziert sich und das bedeutet, dass Leute, die vielleicht nicht so viel Ahnung von IT haben, aber sehr viel Ahnung von einem bestimmten Arbeitsprozess oder einer bestimmten Branche, dass die sehr viel tiefer eingreifen können in die Arbeitsabläufe. Und gleichzeitig sehen wir, und das ist der 5. Punkt, wie wir eine Skalierung hinbekommen können. Wie zum Beispiel die Anpassung von Software einfacher werden kann, weil das eben nicht mehr IT-ExpertInnen unternehmen müssen. Und hier sehen wir, wie vielleicht mit dem 5. großen Punkt sich ein Paradox auflösen könnte in Zukunft. Gerade im Schnittfeld von Vibe Coding und Vibe Working. Wenn wir nämlich dieses große Paradox betrachten, dass auf der einen Seite Vibe-Coding zu jeder Menge Sicherheitsrisiken führt, und zwar messbaren, auch katastrophalen Sicherheitsrisiken. Und wenn wir auf der anderen Seite sehen, dass wir gerade aus der Perspektive von digitaler Souveränität Vibe-Coding und Vibe-Working tief einbauen müssen in unsere Strukturen, dann können wir dieses Paradoxon auflösen, indem wir uns anschauen, wie vielleicht die zukünftige Softwareentwicklung geschieht. Dass nämlich auf der einen Seite absolute Fachleute eine Art Rahmen herstellen, eine Plattform herstellen, eine Software herstellen, in deren Grenzen dann sicher Vibe-Coding betrieben werden kann. Vielleicht kann man best of both worlds beides miteinander verheiraten. Nämlich, dass man auf einer sicheren Plattform nicht Fachleute Software oder besser digitale Instrumente erstellen lässt, das je Firma anbietet und damit den Menschen digitale Instrumente an die Hand gibt, die sie wirklich brauchen, ohne dass sie sich komplett alleine und alleingelassen zusammenklöppeln müssen, wo dann wieder irgendwelche Sicherheitsrisiken rauskommen. Best of both worlds heißt mehr Plattformen, auf denen man sich selbst besser ausprobieren kann, wo man die eigenen digitalen Instrumente selbst bauen kann. Oder mit diesem 5. Punkt Skalierung ohne proportionales Kostenwachstum, ganz präzise zu sagen, eine Entkopplung zwischen der Art und Weise, wie Software hergestellt wird und immer wieder neu getestet wird und der Art und Weise, wie Software trotzdem noch sicher bleiben kann, weil sie auf einer dafür spezialisierten Plattform ganz speziell für einen Anwendungsfall stattfindet. Das, was die digitale Welt insgesamt in sehr, sehr vielen Bereichen geschaffen hat, ist, Märkte niedrigschwelliger zu machen. Es gibt ein Grundmuster zwischen diesen 5 Punkten. Die Ausführungsebene wird billiger, schneller und zugänglicher. Und das setzt Ressourcen frei für Bewertung, für Bedeutung, für Gestaltung, für eine schrittweise und testweise Annäherung an das, was ich am Ende brauche. Das ist das Versprechen, was wir dahinter sehen. Dass wenn Vibe-Coding und Vibe-Working miteinander verschmelzen und wir irgendwann die Sicherheitsschwierigkeiten in den Griff bekommen, dass wir dann den nächsten Schritt und den letzten Schritt der Art und Weise, wie wir arbeiten, erleben könnten. Nämlich die Antwort auf die Frage, was bleibt eigentlich für uns Menschen übrig, wenn KI einen immer größeren Anteil an unserer Arbeit übernimmt. Auf diese Frage gibt es nicht nur eine Antwort, und sicherlich ist das viel komplexer, als viele Menschen im Moment glauben oder befürchten oder vielleicht sogar auch hoffen. Aber was auf jeden Fall unabhängig vom jeweiligen Fach dazu zählen wird, ist, dass überall, wo mit KI gearbeitet werden wird, und das ist in sehr, sehr vielen Bereichen, vor allem 2 Fähigkeiten in der Arbeit ganz nach vorne kommen, in der Arbeit des Menschen. Und das ist einmal AI Literacy, also die Sachkunde, wie eine KI genau funktioniert, wie man welche KI so anwendet, um sinnvolle Ergebnisse zu bekommen. Das ist den meisten Leuten vermutlich heute schon klar. Und etwas, was in die Zukunft weist, sowohl was Vibe Coding angeht, wie auch was Vibe Working angeht. Und das ist AI Leadership. Will sagen, dass man im Bereich der KI mit KI-Agenten so umgehen können muss, wie mit Mitarbeitenden. Dass wir die Fähigkeit haben, die verschiedenen KI-Agenten so zu instruieren, so auf den Weg zu schicken, so zu führen, dass sie gute Ergebnisse in unserem eigenen Sinn bringen. Und diese beiden Bereiche, AI Literacy und AI Leadership, die halte ich unabhängig davon, wie Vibe Coding und Vibe Working in Zukunft noch die Arbeitswelt verändern werden, für absolut essentiell bei der Frage, was für uns übrig bleibt, wenn KI und humanoide Robotik irgendwann gute Teile unserer Arbeit erledigen werden. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch, falls ihr diskutieren wollt, dass ihr und wenn ihr das tut, so zahlreich wie bisher schon, auf LinkedIn, auf Instagram, auf TikTok und auf YouTube. Wenn es euch gefallen hat, beteiligt euch an der Diskussion, teilt vielleicht den Podcast und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.